Wer Monarchen aller Art huldigen will, übt den Hofknicks. In der aktuellen Weltlage ist das den Europäern nicht zu empfehlen. Es sei denn, sie wollen vor dem Herrscherthron als Hofschranzen enden. Wer das nicht will, muss seine eigenen Werte auch in der Ukraine verteidigen. Ganz ohne die Mächtigen geht es aber dann doch nicht. Nach dem Ukraine-Gipfel warten auf Trump und Putin. Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Marina Kombake ist bei uns, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Magazins Der Spiegel. Natalia Brionitska ist Politikwissenschaftlerin und Mitbegründerin der Allianz ukrainischer Organisationen hier in Deutschland. Sie moderieren außerdem einen Podcast mit dem Titel Ukraine Memo. Frau Professorin Andrea Gavrich ist an der Universität Gießen. Und Sie forschen dort zu Sicherheitspolitik, Demokratieförderung und Konfliktforschung in Osteuropa. Und schließlich Josef Brammel, USA-Experte und European Director, also Leiter der europäischen Sektion der Denkfabrik Trilaterale Kommission. Das ist eine Organisation, die sich seit vielen Jahren um globale Stabilität bemüht. Frau Brionitska, es ging ja hier in Berlin übers Wochenende um viel, was die Ukraine angeht, von Territorialfragen über möglicherweise auch Gebietsverluste für die Ukraine, Sicherheitsgarantien und vieles andere mehr. Wie wurden denn diese Verhandlungen in Berlin in Ihrem Land, in der Ukraine, aufgenommen? Überwiegt da Hoffnung oder Bangen?
Menschen in der Ukraine verfolgen die Prozesse ganz aufmerksam. Natürlich gibt es immer Hoffnung. Und bei solchen Treffen, die so wichtig sind, hat man große Hoffnung, dass man Fortschritte erzielt. Gleichzeitig muss man auch verstehen, dass die Menschen in der Ukraine auch hauptsächlich damit beschäftigt sind, den Alltag irgendwie zu gestalten. Mit Menschen, mit denen ich spreche, die berichten von sehr vielen Blackouts und von einem Überleben in dem Kriegswinter, der jetzt bevorsteht.
Frau Kombaki, sind denn jetzt die Europäer wieder mit am Tisch, wenn es um die Ukraine-Verhandlungen geht?
Sie waren zumindest während dieser zwei bemerkenswerten Tage hier in Berlin mit am Tisch. Das ist ein außenpolitischer Erfolg des Bundeskanzlers gewesen. Ein Erfolg, der sich ja aus dem Schock speist, dass die Amerikaner über die Köpfe der Europäer hinweg da mit den Russen verhandelt haben. Und für den Moment konnten die Europäer wieder am Tisch Platz nehmen. Ob das so bleibt, da habe ich meine Zweifel.
Frau Gavrich, wie ordnen Sie oder werten dieses Treffen in Berlin ein?
Ich muss sagen, als ich heute Morgen das Dokument geöffnet habe, das Schlussdokument dieses Treffens, da war ich im ersten Moment aber etwas erschrocken. Mir hat Ihre Anmoderation jetzt ganz gut gefallen, denn die ersten Sätze sind ja in erster Linie auch so eine Art Hofknicks gegenüber den USA. Ich hätte mir mehr Agency Europas in der Tonalität dieses Dokuments gewünscht.
Herr Brammel, was auch immer sich die Europäer so alles ausdenken, letztendlich brauchen sie die USA und vieles hängt auch an der Zustimmung der USA. Wie werden denn diese Pläne im Umfeld des Präsidenten aufgenommen, die da jetzt besprochen worden ist? Genau wissen wir ja nicht, was da konkret gemacht worden ist bislang. Es fehlt ja noch die endgültige Reaktion. Pläne, die ja eigentlich von Friedrich Merz vor allen Dingen vorangetrieben worden sind.
Ja gut, ein Telefonat später, zum Beispiel zwischen Trump und Putin, kann wieder alles über den Haufen schmeißen und dann weiß auch das engste Umfeld von Trump nicht, was er gerade mal wieder so als unconventional wisdom und das Volk jubelt, so sagte mir ein enger Berater von Trump, würden oft selbstironisch die neuen Wolken Trumps auch dann intern verarbeitet.
Jetzt ist es ja so, um dieses Gespräch, dieses Treffen in Berlin, das ja unsere Schlagzeilen zumindest beherrscht hat, mal einzuordnen. Man verliert ja ganz relativ leicht den Überblick, wo überall über die Ukraine verhandelt wird. Also in Moskau, in Dubai, in Mar-a-Lago, in Washington, in London und jetzt eben in Berlin. Alles in wechselnden Konstellationen. Wie ist da die Wertigkeit der Berliner Gespräche? Wie bedeutend? Was ist da rausgekommen? Wird das substanziell oder ist das substanziell, was da besprochen worden ist, auch für die Zukunft?
zwei Dinge waren bemerkenswert. Es gab zwei Verhandlungsstränge während dieser beiden Tage, während des Sonntags, während des Montags hier in Berlin. Einmal den amerikanisch-ukrainischen Verhandlungsstrang. Da ist es der deutschen Delegation, dem Kanzler und seinen Beratern gelungen, den ukrainischen Präsidenten, dessen Berater, an einen Tisch zu bringen mit Witkow, dem Sonderbeauftragten des US-Präsidenten für, naja, für alles Mögliche eigentlich, aber und eben auch für die Ukraine, und seinem Schwiegersohn Jared Kushner. Das sind zwei Männer, die das Ohr des Präsidenten haben, die sehr, sehr nah dran sind an Trump, mit denen Zelensky, mit denen die ukrainische Delegation jetzt offenbar erstmals verhandelt hat. Das ist ein durchaus für die Ukraine wichtig gewesen, mal ihre Perspektive reinzubringen und dieses russische Narrativ, was bislang das bestimmt hat, was Witkow und Kushner vernommen haben, zu brechen. Und parallel dazu gab es eben die größere Runde, Amerikaner, Ukrainer und Europäer, dass man sich da mal zusammengesetzt hat, dass man da mal versucht hat, auch von europäischer Seite so ein bisschen die Amerikaner bei der Stange zu halten, indem man eben auch selber klar gemacht hat, Sie sprachen eben von Agency, dass man bereit ist, da in puncto Sicherheitsgarantien mitzuziehen. Das war auch ein sehr wichtiger Beitrag in Richtung Washington.
Ist denn da Zelensky auf offene Ohren gestoßen bei Kushner und bei Witkow?
Nachdem was die ukrainische Seite dann hinterher über die Gespräche vermittelt hat, schien man erleichtert darüber zu sein, endlich mal überhaupt auf Ohren zu stoßen. Ob die Ohren offen gewesen sind, wird sich noch zeigen. Aber was mir auffiel, war, dass die ukrainische Kommunikation nach diesem Gipfel oder nach diesem Diplomatie-Marathon nicht ganz so optimistisch, zuversichtlich, positiv gewesen ist wie die amerikanische und die deutsche.
Jetzt, Herr Bramel, ist es ja so, außerdem Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa, Sakur, der ja da mit dabei war, hat sich ja die US-Delegation von der ukrainischen wie der deutschen ziemlich unterschieden. Bei der deutschen, ukrainischen der Präsident bzw. der Bundeskanzler, die Berater, die militärischen, die politischen Berater. Die US-Delegation wurde von einem Immobilienmakler und einem Investmentmanager angeführt. Zeigt sich da schon etwas, was sich möglicherweise auch jetzt da weiterentwickeln wird, dass man da vielleicht doch auf recht unterschiedlichen Frequenzen funkt?
Ja, genau darum geht es. Wer die nationale Sicherheitsstrategie, die neue, mit all ihren Widersprüchen liest, merkt eines, dass es um Einflussbereiche geht, und das sind aus amerikanischer Sicht wirtschaftliche Einflussbereiche. Also man macht sich dann, wenn man mit den Russen redet, und nicht der Katzentisch, der jetzt in Berlin stattgefunden hat, das war kein Verhandlungstisch, weil da wären die Russen auch gefragt gewesen. Und der amerikanische Präsident, also wenn man dann wirklich unter Großmächten redet, und darum geht es in der nationalen Sicherheitsstrategie, da geht es um Einflussbereiche, Wirtschaftsinteressen, und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht nur am Verhandlungstisch sind, vielleicht sogar noch auf dem Verhandlungstisch landen. Da müssen wir aufpassen, wir leben in einer neuen Welt, in der die Starken machen, was sie können, die Schwachen leiden, was sie müssen, um einen Geschichtsschreiber, den ersten Thucydides, zu zitieren. Leider sind wir in dieser Welt, es geht nicht mehr nach Recht und Ordnung. Die nationale Sicherheitsstrategie setzt einen Satz ins Zentrum: stärkere Staaten, finanziell und auch militärisch stärkere Staaten haben mehr Rechte, und das ist eine ewige Wahrheit. Das heißt, Amerika wird seinen Bereich dominieren, die Monroe-Doktrin ist wieder aktiviert worden, Südamerika, vielleicht auch Nordamerika, Grönland, vielleicht sogar Kanada, das ist der Einflussbereich der USA. Russland, Europa und USA, da wird man sich auch wirtschaftlich einigen, wer den größten Reibach wo macht. Und die Chinesen haben jetzt auch ihre Interessen zugestanden bekommen. Also das ist eine ganz neue Welt, das ist nicht mehr die liberale Weltordnung, in der Amerika die Pax Americana garantiert hat, sondern Amerika ist jetzt ein Land unter vielem, das die Sicherheit Europas nicht mehr garantiert. Und das müssen wir begreifen hier.
Herrn Bramel würde ich allerdings, bevor Sie, Herr Kelle, die Frage an mich richten, kurz widersprechen, weil klar, die Weltordnung formiert sich gerade neu. Wir sind in einer Phase, wo das ganze Mindset überhaupt überdacht wird. Ja klar, manche Sachen werden über den Haufen geworfen, wie die unsere Rechtsordnung, die wir vorher kannten. Aber das bedeutet nicht, und ich werde den Ukraine-Gipfel jetzt in Berlin einen Versuch dessen, die europäische Position auch neu zu definieren. Das heißt, dass die drei Parteien sozusagen saßen an einem Tisch und haben verhandelt. Und es wird jetzt auch weitergehen. Das heißt, wir werden sehen.
Aber die Verhandler waren nicht satisfaktionsfähig. Herr Witkow hat bereits einmal Sicherheitsgarantien in den Raum gestellt, die er dann revidieren musste. Amerika kann keine Sicherheitsgarantien geben. Die Maga-Basis würde verrückt werden. Amerika wird hier nur Waffen liefern, die wir hier bezahlen. Mehr Sicherheitsgarantien darf sich die Ukraine nicht erträumen.
Ich verstehe auch den Punkt, dass Amerika das liefern wird, was zum Beispiel die Europäische Union bezahlt. Das ist auch ein Deal. Und das, darauf war man eigentlich schon gefasst seit dem 20. Januar diesen Jahres. Das wusste man, dass eigentlich die Verträge mussten eigentlich, die langfristigen hätten abgeschlossen werden müssen eigentlich schon im Januar. Das ist nicht passiert. Man hat abgewartet, man hat auch wieder Zeit verloren in Europa. Aber ich würde trotzdem noch nicht so wie Sie mich ausdrücken, zu sagen, wir leben in einer absoluten Neuordnung. Ich sehe noch die Chance und die Europäische Union versucht sich stark zu machen. Die Europäische Union bietet auch einiges und ich fände, auch bei diesen Runden ist es wichtig, auch da drauf zu betonen, was auch möglich ist. Weil sonst klingt es für mich auch schon ziemlich alles verloren und so sehe ich das nicht.
Aber sind wir uns einig? Wir brauchen ein starkes Europa, weil wir uns auf Amerika nicht mehr verlassen können.
Wir haben jetzt aber gerade schon gehört, dass es ja ganz unterschiedliche Äußerungen gibt. Also dass die Amerikaner sehr optimistisch waren. Trump sagt ja, wir sind friedennah wie nie, hat das alles gelobt, auch von Kushner und von Witkow haben wir das. Die Ukraine offenbar etwas zurückhaltender ist. Diese unterschiedliche Wahrnehmung, entspricht die tatsächlich auch dem Gesprächsverlauf, über den wir ja nach wie vor nicht so viel wissen?
Was uns schon aufgefallen ist, dass auf alle Fälle die mündliche Darstellung über die Art des Gesprächsverlaufs sich sehr von dem schriftlichen Dokument nochmal unterscheidet. Die Tonalität der mündlichen Stellungnahmen sowohl von ukrainischer Seite als auch von deutscher und anderen europäischen Akteuren war positiver. Das, was wir über die amerikanischen Unterhändler wussten, war letztlich auch große Schritte vorangekommen. Und das Dokument selber, werden wir wahrscheinlich gleich noch genauer diskutieren, ist ja insofern dann eher schwammiger gewesen und hat, finde ich, zum Beispiel Russland verunsichtbart. Ich würde Ihnen insofern widersprechen in Bezug auf in Bezug auf die aktuelle Weltlage, wie viel Völkerrecht ist eigentlich noch drin in der Weltlage? Da waren Sie ja gerade quasi eher skeptisch und sagen, wir sind zurück in der Großmachtpolitik. Wir müssen festhalten, Russland ist an sich ja nicht wirklich mehr eine Großmacht. Und gerade weil sie in ihrer Großmachtambition bergab gegangen sind, ist einer der Gründe, warum sie diesen Krieg angefangen haben und versuchen, sich dadurch wieder auf die Weltbühne zurückzuspielen. Was ich schon sagen würde, was ich den Europäern wünschen würde, eigentlich momentan die Verhandlungssituation, die wir jetzt gerade gesehen haben, ist wie so eine Art Remix der Koalition der Willigen, die ja schon seit Februar, März also sich bemüht. Es waren ja nicht nur Europa dabei, sondern es waren ja also nicht nur EU dabei, sondern auch noch Norwegen zum Beispiel dabei. So, die sind ja ganz aktiv, auch in der Koalition der Willigen. Das heißt, es war so ein kleineres Set von Koalition der Willigen, die gestern auch sehr stark das mit gepusht haben. Vor diesem Hintergrund muss man schauen, wen will man denn jetzt eigentlich noch ins Boot holen, um sich selber zu stärken. Ich hätte mich gefreut, wenn irgendeine Art von Gesprächsrichtung Richtung Türkei zum Beispiel gegangen wäre. Also wen brauchen wir alles auf unserer Seite, wir in Europa auf unserer Seite, wenn wir auf Trump nicht mehr vertrauen können? Man könnte jetzt zum Beispiel hingehen, das ist unser Ergebnis und dann, es ist ja mein NATO-Partner sagen, auch in den Diskurs Europas reinbringen, was sagst du denn Türkei? Ihr wart ja schon mal Ort von Verhandlungen, warum das nicht? Was mir auch komplett fehlt, ist diese absolute Ausblendung des gesamten post-sowjetischen Raums um Russland herum. Wenn man zum Beispiel Zentralasien mehr auf seine Seite ziehen könnte, das ist nicht richtig versucht worden nach 2022, sehe die gesamte regionale Ordnung des post-sowjetischen Raumes anders aus. Und ich finde diese Sichtweise, also auch mir kam diesen Verhandlungen der letzten zwei Tage wie so ein sehr schmaler Korridor vor, ohne eigene makrostrategische Sichtweise. Ich will das aber gar nicht verurteilen, denn es ist extrem schwierig im laufenden Krieg mit dem Primärziel, den Waffengang erstmal vorübergehend zu beenden, in die Richtung überhaupt zu verhandeln.
Das ist das Primärziel. Donald Tusk hat ja auch schon rumgemault, dass er nicht mit dabei war.
Naja, man muss sagen, es war der Versuch, eine Antwort zu geben auf die eben erwähnte nationale Sicherheitsstrategie der Amerikaner, wie sie vor wenigen Tagen veröffentlicht worden ist, in der Europa als Kontinent und des Niedergangs dargestellt wurde, in der die EU komplett in Abrede gestellt worden ist. Es war der Versuch, und ich glaube, was wir nicht geringschätzen dürfen, neben dem, was besprochen worden ist, von dem wir vieles nicht wissen, ist die Symbolik. dem Kanzler, dem französischen Staatspräsidenten, dem britischen Premierminister war dieses Foto von der europäischen Einigkeit, von den neun, glaube ich, waren es Staats- und Regierungschefs plus die Spitzen der EU und Zelensky in der Mitte, dieses Zeichen über den Atlantik, ja, auch nach Moskau, ja, auch nach Kiew, aber vor allem über den Atlantik zu schicken, um deutlich zu machen, du kannst uns noch nicht abschreiben, Donald Trump, wir sind noch da. Das war ja, ein wichtiges Zeichen dieser, muss man ja auch zugestehen, Ad-hoc-Zusammensetzung, wie sie das stattgefunden hat.
Dass deine beiden Leute zum Abendessen geblieben sind und deswegen auf dem Foto mit drauf sind. Das ist ja auch nochmal
richtig.
Ich meine, die Tatsache, dass man jetzt über den Tag zitterte, bleiben Sie, fahren Sie. Und am Nachmittag klar war, Sie bleiben. Und dann das Telefonat noch dazu, auch das
ja,
ist auch
ein bisschen. Er war ja sogar zugeschaltet, nicht ja. zum Abendessen. Ja. Musste sich selbst was besorgen, weil er in Washington war. Damit sind wir ja beim Atmosphärischen auch, Herr Brammel. Hat das funktioniert? Kann man da jetzt etwas, ja, haben ja da gerade gesagt, also die Amerikaner haben ganz andere Interessen als wir. Können ja jetzt nach diesen Sicherheitsstrategien, die sie da veröffentlicht haben, auch über uns sagen, MAGA findet Europa gaga. Ist trotzdem da was hängen geblieben, was man sagen kann, hat man eine Vertrauensbasis gefunden?
Ich musste jetzt an eine Rüge eines ehemaligen Mentors denken, wenn ich sowas geschildert habe in meinen Studien, stand am Rand, was gab es zu essen? Also konzentriere dich auf das Wesentliche. Diese Sachen mögen in der Medien ausgebreitet werden und wenn wir über Fotos reden, da ist mir aufgefallen, die Meloni stand ein bisschen abseits. Und ich glaube, das ist der andere Teil dieser nationalen Sicherheitsstrategie. Nicht nur, dass es jetzt um Einflussbereiche geht, dass Großmächte ihre Regionen dominieren, sondern dass Amerika verhindern will, dass Europa weiterhin über seine Zukunft bestimmen kann, indem es Europa teilt, um die Einzelteile besser beherrschen zu können. Dafür gibt es trojanische Esel. Das sind Parteien in Italien, in Deutschland, in Frankreich. Antieuropäische Parteien, die nicht nur von Musk hofiert werden oder gepusht werden, die von Venturen in München angezählt oder durchgedrückt werden sollten. Also das ist das eigentliche Spiel. Das heißt nicht nur, dass wir uns nicht mehr auf Amerika verlassen können. Amerika wird eine Bedrohung für die europäische Einheit, von Grönland gar nicht zu sprechen. Und das zu verinnerlichen, muss vielleicht auch an der einen oder anderen Universität mal durchdacht werden.
Kam ja Frau Brionitzka, Herr Witkow, vor einigen Wochen aus Moskau zurück mit einem 28-Punkte-Plan, der sich so las, als hätte er sich das in Moskau in die Feder diktieren lassen. Da ging es ja unter anderem auch um territoriale Abtrennungen der Ukraine im Donbass vor allen Dingen. Der Druck der Amerikaner auf diesem Gebiet ist groß. Es gibt auch Europäer, die sagen, also möglicherweise geht das nicht ohne Gebietsverluste für die Ukraine ab. Wie wird das bei Ihnen eigentlich gesehen, genau dieses Thema?
Soweit wie ich das sehe, wird nicht, also von der Seite der Europäer, der Ukraine empfohlen oder gesagt oder gezwungen dazu, Gebietsabtretungen zu machen.
Also gegen entsprechende Gegenleistungen natürlich.
Es ist, also was diskutiert wurde jetzt in Berlin, also jetzt nicht in der 28-Punkte-Plan, der absolut gegen die ukrainische Verfassung ist und eigentlich ein russischer 28-Punkte-Plan ist, was ja bekanntlich auch ist, dass dieser Plan ist unrealistisch. Was mich dabei erschrocken hat, dass dieser Plan ernsthaft diskutiert wurde, dass es in der Debatte eine Wende gab in dieser Diskussion, dass diese Punkte wurden tatsächlich als wahre Optionen diskutiert. Das hat mich persönlich sehr überrascht, denn wir wissen, Gebietsabtretungen, wie die gefordert sind, die sind verfassungswidrig in der Ukraine. Was man jetzt in Berlin besprochen hat, das ist de facto, dass im Raum stehen könnte, dass die Ukraine an der jetzigen Kontaktlinie den russischen Krieg einfrieren würde, aber die Jure das nicht anerkennt. Und das ist ein Unterschied. Die Ukraine macht viele Kompromisse. Wir sehen das laufend, dass die Ukraine auch die ganze Zeit auch der bedingungslosen Waffenruhe zustimmt, aber Russland eben nicht. Und das war die erste Reaktion heute auch aus Moskau von Peskow. Der hat gesagt, die Ziele wurden definiert, die sind transparent dargelegt. Und das ist auch absolut nichts Neues. Das war am 12. Juli von Putin 21, dieser Aufsatz, das wurde einmal definiert. Dann hatten wir am 17. Dezember 21 nochmal die sogenannten Vorschläge von Russland auf den Tisch gelegt, was die europäische Sicherheitsordnung angeht. Auf den Tisch gelegt. Darauf hat keiner gehört. Jetzt sind wir im 12. Jahr des Krieges. 4 Jahre vollumfänglicher Invasion. Peskow sagt, wir haben längst unsere Ziele definiert und wir reden immer noch über illusorische...
Aber dann hätte man sich ja den Berliner Verhandlungen sparen können, wenn das unverrückbar ist.
Es geht, nur ein Wort dazu. Es ist wichtig, also ich möchte auch nicht sagen, dass es diese Gespräche, diese Verhandlungen nicht wichtig sind. Das ist ein wichtiger Meilenstein. Man spricht aber über gewisse möglichen Schritte. Und so weit, wie die Einigkeit in der Europäischen Union, wie die heute deklariert ist, hatten wir auch noch nicht. Es wird über eine multinationale Truppe gesprochen. Es wird darüber gesprochen, dass es Hilfe geleistet wird für den Schutz des Luftraumes, des Seeraumes. Das ist wichtig. Das sind wichtige Fortschritte. Wollen die nicht. Deswegen ist es jetzt wichtig zu schauen, wie kann der Druck auf Russland wirtschaftlich ausgeübt werden und konsequent eingehalten werden, dass die dazu gebracht werden, diesen Krieg nicht zu führen.
Frau Gavrich, also nochmal die Frage, dann hätte man sich jetzt, wenn man das alles hört und die russische Position ja kennt, die sich ja nicht verändert hat, und auch das ist keine Überraschung, die Berliner Spesen sparen können.
Garantiert nicht. Also viele Studien über Kriegsverläufe und Weg hin zu irgendwann Friedensverhandlungen zeigen ja, es ist immer eine Abfolge von Sentenzen, Sequenzen oder Meilensteinen. Und auch kleine Meilensteine oder auch Verhandlungsformate, die zwischendurch scheitern, gehören am Ende dazu. Je mehr Dokumente oder je mehr Treffen wir haben, auf die man sich später zurückberufen kann, wo dann zum Beispiel auch Russland quasi dem sich ganz abgewandt hat oder so, umso eher kann man am Ende womöglich dann bei tatsächlichem Druck in ein Verhandlungsformat kommen, wo man dann sagen kann, komm, jetzt habt ihr schon 10-mal gesagt, das wollt ihr nicht und jetzt irgendwann beim 11. Mal, jetzt aber nur in Verbindung mit sehr hohem Druck, also wenn denen nicht das Wasser bis zum Hals steht, dann wird, glaube ich, nicht verhandelt. Aber man braucht diese ganze Vorgeschichte. Man braucht sie auch deswegen, weil wir immer die Selbstbespiegelung brauchen mit uns als Demokratien. Das finde ich unglaublich essentiell. Wir können nicht einfach autokratische Außenpolitik machen wie Trump. Deswegen glaube ich übrigens auch die nationale Sicherheitsstrategie. Ich meine, kurz mal auch wieder gesagt, Zelensky hat den Krieg angefangen. Also wir müssen das ja eh alles so ein bisschen, ja, was er heute sagt und was er morgen sagt. Entscheidend ist am Ende natürlich, ob man ihn in so eine Linie bekommt, sich entsprechend zu verhalten. Aber er macht letztlich autokratische Außenpolitik. Das können wir alle nicht. Deswegen sind wir überhaupt nicht gut, als europäische Demokratien auf einen Krieg zu reagieren, weil wir immer langsam sind und immer Legitimität brauchen in unseren Gesellschaften. Und das, was wir jetzt in Berlin gesehen haben, hat mindestens zur Hälfte oder zum Drittel womöglich auch den Effekt, dass wir in den europäischen Gesellschaften nicht aufgeben, dass wir nicht nachlassen, dass man Legitimität dafür erzeugt, dass auf das Maximum weiter unterstützt werden muss und dass dieses Narrativ ganz tief verankert sein muss, dass die Ukraine auch unsere Freiheit verteidigt. Und das ist unsere Perspektive. Und wenn die Ukraine verliert, dann ist das Risiko sehr groß, dass wir unsere europäische Ordnung
jetzt
verlieren.
Jetzt haben wir ja aber trotzdem mit Putin einen, der sich keinen Millimeter bewegt, auch weil er sich nicht bewegen muss, weil die Zeit für ihn arbeitet. Und Trump, dessen Verhalten hormonspiegelabhängig zu sein scheint. Und damit müssen wir jetzt umgehen können und nicht nur die Ukraine unterstützen, sondern unseren eigenen westeuropäischen Kontinent absichern oder sichern müssen für die Zukunft. Das hört sich nicht gut an, diese Zukunftsaussichten.
Mein Eindruck ist, dass sich hier im politischen Berlin innerhalb der Bundesregierung und nach dem, was man auch aus anderen Hauptstädten aus Brüssel vernimmt, niemand macht sich da Illusion. Niemand macht sich Illusion darüber, dass dass man Trump und seinen Leuten nur noch dieses eine Argument, dieses eine Detail liefern müsste und dann ist er fest im eigenen Lager. Dann dreht er bei, dann schwenkt er ein, dann ist auf Trump Verlass. Nein, es ist eine irrwitzige Aufgabe deutscher europäischer Diplomatie, diesen wankelmütigen, unsteten, unberechenbaren Präsidenten Tag für Tag, Stunde für Stunde bei der Stange zu halten. Denn letztlich, der Punkt, den Sie eben gemacht haben, ist ein ganz zentraler. Schön und gut, was jetzt hier besprochen worden ist. Aber natürlich, der alles entscheidende Faktor ist letztendlich Russland, dass diesen Angriffskrieg begonnen hat und ihn mit unverminderter Härte fortführt. Wir haben heute aus Moskau sehr klar vernommen, nein zum Waffenstillstand an Weihnachten, wie Merz ihn gefordert hatte, nein zu europäischen oder NATO-Truppen in der Ukraine. Das ist überhaupt keine Bewegung, die da auf russischer Seite zu vernehmen ist. Und deswegen kommt es jetzt sehr darauf an, welchen Schluss, was Witkoff und Kushner, jetzt sind sie wieder in Washington angekommen, was sie ihrem Chef jetzt sagen werden, ob es ihn dazu motivieren könnte, den Druck auf auf Russland zu erhöhen, mit dem Ziel, dass die Fortsetzung des Krieges für Russland kostspieliger, teurer wird, als den Krieg zu beenden.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Frames und Narrative, was die Situation an der Front angeht. Putin sagt, ja, wenn wir das nicht kriegen, was auf diplomatischen Weg holen, was ist militärisch, das wird ein Spaziergang. Trump steigt da ja ein und sagt, also die Ukrainer den Krieg quasi schon verloren. Jetzt hören wir aber auch ganz andere militärische Einschätzungen, dass sie in bestimmten Frontabschnitten gut standhalten kann. Und auch dieser Festungsgürtel der Ukraine nutzt, sollte man, ist das ein Problem, dass die Amerikaner glauben, das sei militärisch verloren? Oder geht es da nur darum, dass die USA sagt, Krieg behindert das Geschäft, das ist uns wichtig und deswegen beende den Krieg, hat mit der militärischen Lage an der Front gar nichts zu tun?
Das war schon unter beiden so, dass die Nachrichtendienste schon eingeschätzt haben, dass mit der Gegenoffensive der Ukraine nicht so viel zu rechnen ist. Also das ist nicht erst seit Trump der Fall. Trump laviert hin und her zwischen Druck machen, das hat er ja versucht. Er hat ja versucht, jetzt China und Indien mit reinzubringen in die Ölsanktionen, hat aber gemerkt, dass vor allem China am längeren Hebel sitzt und Indien sich da auch nicht einbinden lässt. Also versucht es jetzt wieder mit der Nixon-Inverse-Strategie, diesmal das kleinere Russland, er wird es nicht so nennen, um die russischen Gefühle nicht zu verletzen, rauszuholen aus der chinesischen Umarmung. Weil Amerika keine zwei Fronten brauchen kann. Die Zeiten, in denen Amerika ist mit zwei nicht mehr ganz so großen, aber trotzdem noch störenden Mächten wie Russland und einer immer größer werdenden Macht China aufnimmt, gleichzeitig sind vorbei, zumal wenn sie Amerika direkt vor der Haustür bedrohen. Ich rede von der Arktis, vom abschmelzenden Eis. Und da sind die Russen und Chinesen in Arbeit und bedrohen Amerika vor der Haustür. Auch das ist Putins Spiel, um Amerika gefügiger zu machen. Das heißt, die Ukraine ist hier ja ein Bauernopfer eines größeren Schachspiels, bei dem vielleicht sogar ein Stellvertreterkrieg im Gange ist. Die Chinesen schicken die Russen vor, damit sie noch mal ein bisschen Luft haben vor Amerikas Fokus, damit die noch mal abgelenkt sind. Und die Amerikaner wollten jetzt mit Hilfe der Ukraine und auch Europa Russland schwächen, damit es nicht so ein mächtiger Partner an der Seite Chinas ist oder vielleicht ganz rausziehen, indem man eben Geschäfte macht, bei denen die Ukraine den Hauptpreis nach Europa zahlt. So sieht die dreckige Realität aus. Das hat jetzt nichts mehr mit Völkerrecht zu tun.
Oder es gibt auch eine andere Realität. Die Ukraine ist ein unabhängiges Land, was 91 unabhängig von anderen Staaten anerkannt wurde. Es hat eigenes Territorium, was international bestimmt ist. Das Völkerrecht wurde gebrochen. Hinter der Ukraine stehen auch alle anderen demokratischen Länder Europas. Es ist eine geschlossene Position. Der Ukraine wird auch geholfen. Nicht konsequent in Sanktionen. Die Europäische Union kann auch viel mehr tun. Und die Europäische Union sieht auch die Ukraine nicht als ein Bauernland oder eine Grauzone.
Ich habe die amerikanische Perspektive dargelegt. Nochmal, Europa ist die einzige Chance für die Ukraine. Europa ist die einzige Sicherheitsgarantie für die Ukraine.
Die Ukraine ist die Chance für die Europäische Union und für das europäische Kontinent. Und ich glaube, solange wir die Ukraine separat in diesem Diskurs diskutieren oder wahrnehmen, haben wir in Europa ein sehr großes Problem. Denn man müsste wirklich sich klar werden, indem, wenn die Ukraine durch Russland weiterhin annektiert würde, müsste man mit der Konsequenz einfach auch rechnen, was Europäische Union und andere Länder Europas erwartet. Diese Diskussion, diese Einschätzung gibt es nicht, weil das macht Angst, das löst Angst aus. Deswegen, die Ukraine verteidigt auch die gesamteuropäische Sicherheit und wir reden über eigentlich auch unsere Sicherheit in Deutschland, auch in Polen, auch in baltischen Staaten. Deswegen ist das, aus meiner Perspektive, ist das doch viel sinnvoller, den Diskurs so zu gestalten, was sollen wir proaktiv tun? Und hier gibt es auch mehrere Optionen. Konsequente Einhaltung der Sanktionen, Druck erhöhen auf Russland, wirtschaftlich, militärisch, politisch. Es gibt diese Hebel, Schattenflotte, da die konsequent die Schattenflotte nicht zum Handeln bringen. Wenn wir darüber reden, im Jahr 25, dass in russischen Raketen Bauteile aus der EU und den USA sind, dann ist das wirklich absurd. Also man müsste, und ich glaube, das ist das. Sie beschreiben auch Europa als ein Gefüge von Ländern, die nicht so ganz fähig sind. So höre ich Sie.
Die fähiger sein sollten und könnten.
Und könnten, genau. Und da könnte man, und da sollte man und soll auch die Betonung drauf setzen, dass diese Möglichkeit besteht und Europa kann fähig sein. Die Europäische Kommission entwickelt auch Papiere und Strategien und die werden auch hoffentlich auch jetzt implementiert. Man sieht auch diese Fortschritte. Und wenn wir diesen Druck aus den USA in der Sicherheitsstrategie als eine Chance für Europa sehen, als dieser Wachruf, dass wir jetzt diese Chance in Europa aufgreifen sollen, gemeinsam, dann sehe ich die Europäische Union und Europa insgesamt als eine starke Bündnis. Und diese Chance besteht. Und aus der Perspektive sollte man das Ganze auch diskutieren.
Also ich würde auch den USA sehr viel zutrauen. Aber wenn jetzt der Bundeskanzler gerade gesagt hat, es gibt ein Commitment von Artikel 5, sozusagen, ja, was auch immer, Garantien von amerikanischer Seite, dann würde ich jetzt erstmal ein paar Tage abwarten, in was sich das denn materialisiert oder nicht. Also skeptisch können wir gerne alle sein. Aber ich würde auch sozusagen dem Großmachtdenken nicht von vornherein zu viel Vorschub geben, sondern das ist ja unsere unsere Lebensversicherung hier ist, dass wir das anders können, dass wir als Europäische Union auch eine globale Großmacht sind in ökonomischer Hinsicht. Das kann uns kein Trump nehmen, das kann uns kein China nehmen, das kann uns kein Putin nehmen. Das müssen wir nur immer wieder auch gemeinschaftlich in komplizierterer Form miteinander erringen. Nochmal, wir sind einfach kompliziert, weil wir sind so viele Staaten und müssen einfach immer wieder gemeinschaftlich zu einem Kompromiss gelangen und das mag nach außen komplizierter und machtloserer wirken. Am Ende des Tages glaube ich das aber nicht. Also ich glaube schon nochmal auch an das Potenzial des demokratischen, sozusagen der demokratischen Entscheidungsfindung und dass es quasi globalpolitisch auch funktionieren kann. Ich würde in diesem Moment wirklich erstmal warten, ob das, was in dem Papier steht, ja, was ja sehr verworren ist, diese komische, also gerade an der Stelle, wo es um die multinationalen Truppen geht und an der Stelle, wo die USA reinkommen, es ist ja ein Text, ich habe ihn mehrfach auf Deutsch und auf Englisch gelesen, dann versteht man immer noch nicht genau, was
da gemeint ist. Ich glaube, wir müssen da differenzieren. Also das Papier, was veröffentlicht worden ist, war die Erklärung der Europäer. Da war keine
Amerikaner unterschrieben oder ja gesagt.
Das war die Interpretation der Europäer. Ja. Und das war in erster Linie war das ein Zeichen in Richtung der USA. Hey, wir sind bereit, ins Risiko zu gehen. Wir sind bereit, Beiträge zu leisten. Etwa, das war dieser vierte Punkt, wo es eben um Artikel 5 ähnliche Beistandspflichten geht. Etwa mit eigenen Truppen, mit Luftraumüberwachung, mit geheimdienstlicher Zusammenarbeit, mit wirtschaftlicher Unterstützung. Wobei da das Wort können, nicht müssen, steht. Es war eine sehr vage, sehr vorsichtige Umschreibung, nicht dessen, was da besprochen worden ist. Also aus deutschen Delegationskreisen hört man, das ist die Position, die wir im Prinzip nach Alaska, nach dem Gipfel Trumps und Putins in Alaska schon definiert hatten, um den Amerikanern zu zeigen, wir wollen auch was in die Waagschale legen. Also, und was die amerikanischen Zugeständnisse anbelangt, die Amerikaner haben hinterher nach den Gesprächen gestern in so Background-Briefings sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass es No Troops, dass es keine amerikanischen Truppen auf ukrainischem Grund
geben wird. Damit gibt es keine Sicherheitsgarantie.
Naja, ich würde das nicht so apodiktisch sagen, denn was ich nicht geringschätzen würde, ist der amerikanische Beitrag zur Luftraumüberwachung, vor allem aber die geheimdienstliche Zusammenarbeit. Ja, das ist essentiell für die ukrainische Armee.
Und Starlink über
Elon Musk. Und Starlink von Elon Musk, absolut zentral für das alles, was da irgendwie gerade an der Front los ist. Also das wäre
aber das
wäre
sind nicht eben auch Druckmittel ja? gegen die Ukraine. Die kann man dann aber auch einsetzen.
Das ist der Punkt. Und meine Befürchtung ist, dass der Putin, dass der Trump jetzt nicht den Druck auf Putin erhöhen wird, weil er sehen wird, irgendwie Putin hat heute wieder seine Leute, seine Position markieren lassen, dass er den Druck aber wieder abermals auf Zelensky erhöhen wird. Denn schon gestern, unmittelbar nach Abreise oder vielleicht sogar noch vor Abreise aus Berlin, haben die Amerikaner ventiliert, aber hey, dieses Angebot hier mit Artikel 5 ähnlichen Beistandspflichten, das wird nicht ewig auf dem Tisch liegen.
Ich stimme Ihnen auch zu, dass es nach Alaska, aber ich würde es sogar noch früher sagen, nach eigentlich dem 12. Februar und Münchner Sicherheitskonferenz und den Auftritt von Hexit und all den bekannten Vans, den Gerede sozusagen, da war das auch schon für die EU-Länder so ein Weckruf eigentlich, würde man auch noch mal sagen. Das war der Moment, wo man gesagt hat, okay, wir stehen zusammen und eigentlich das, was jetzt in diesem Papier deklariert ist, diese Erklärung, das war eigentlich schon gesprochene Erklärung nach Münchner Sicherheitskonferenz.
Aber es gibt eine Entwicklung, so. Also was mich dann doch jetzt wirklich, also das ist, es ist in der Substanz in der Tat nicht viel neuer als das, was im Sommer los war, aber im Sommer vielleicht erinnern Sie sich daran, wie der Kanzler zunächst die Idee deutscher Bodentruppen in der Ukraine in den Raum gestellt hatte und dann brach die Debatte los und dann sagte er irgendwie sinngemäß, nee, so haben wir das jetzt gar nicht gemeint.
Aber Macron hat ja damit angefangen, nach einer Koalition
der Willigen. Richtig. Und jetzt heute, selbst aus der SPD kommt, wir schließen nichts aus. Also man merkt, wie die Debatte sich peu à peu verschiebt.
Stimme ich Ihnen absolut zu. Und auch zu der Stalin-Geschichte, ja, das sind die Druckmittel und die sind Druckmittel auf uns alle. Also auf uns alle in Europa. Ja. Deswegen, also das sind Sachen, die wir wirklich gemeinsam diskutieren sollen. Und mir ist auch klar, wie sehr man jetzt auch das Wording benutzt, Sicherheitsgarantien an sich, ist es nichts Rechtsbindendes. Also an sich ist es eine Deklaration, die ich auch trotzdem nicht, also ich sehe das trotzdem als einen wichtigen Meilenstein. Also ich möchte diese Gespräche in Berlin wirklich nicht als sinnlos bezeichnen. Das ist wichtig, was stattgefunden ist. Aber auch gleichzeitig möchte ich betonen, Sicherheitsgarantien sind es keine.
Was ich ganz entscheidend finde, wenn wir sagen, also die Frage ist doch am Ende des Tages, was ist heute neu und was muss der nächste Schritt sein, wenn wir Europäer uns wirklich emanzipieren und quasi sicherheitspolitisch erwachsen werden wollen. Wir müssen auch ehrlich sein, da steht ja drin in Bezug auf die multinationalen Truppen und ich glaube zwei Punkte drunter, jeweils gemäß nationalen, was auch immer, Bedingungen. Für uns heißt das Parlamentsarmee. Das heißt, wir können nichts tun, ohne dass wir nicht in dem komplizierten Prozedere eine Parlamentsentscheidung haben. Das heißt, wo auch immer irgendwie Bundeswehrsoldaten hingehen, es ist überhaupt nicht möglich, schnell zu reagieren. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch offen diskutieren, ist es überhaupt jemals in Litauen möglich, schnell zu reagieren?
Wir haben auch kein einsatzfähiges Militär, um ehrlich zu sein.
Jetzt haben wir zum Beispiel Litauen vom 10. Schritt oder vom 110.
Schritt. Aber es geht darum, inwieweit ist das wirklich eine Drohkulisse gegenüber Russland? Und wenn Russland das weiß, welche Parlamentsarmeen in Europa vorhanden sind, was zählt das dann? Das ist der eine Schritt. Der zweite Schritt, den ich mich eigentlich schon seit zwei Wochen frage, wann ist eigentlich der Moment, wenn wir immer sagen, Europa möchte am Tisch sitzen, welcher Tisch ist es? Wann ist der Moment, wenn die Koalition der Willigen sich mal entscheidet, mit Putin in Dialog zu treten. Warum kann das nicht geschehen? Das ist immer der Weg über, und deswegen habe ich mich so erschrocken, als ich heute Morgen dieses Dokument öffnet, dieser Kniefall vor Trump in erster Linie. Es beginnt mit den, es ist sehr stark USA fokussiert. Wie viel Emanzipation brauchen wir? An welcher Stelle ist der Krieg, sagen wir mal, Verhandlungsprozess dafür reif, dass auch die Europäer hingehen und sagen, wir frieren ein, Schattenflotte, all diese Dinge zu Putin direkt und sagen, und hier multinationale Gruppe, Truppe und Ähnliches. Wird das kommen? An welchem Punkt wird das kommen? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
Also ich lerne jetzt zumindest, dass Europäer da mehr oder minder allein zu Hause sind mit sich und an den Europäern hängt es, ob es zu einem gerechten Frieden in der Ukraine kommt, zu Stabilität in Europa. Nur um das zu erreichen, das kostet eine Menge Geld. Der wirtschaftliche Wiederaufbau, die militärische Aufrüstung, auch eine europäische Rüstungskooperation, dass man der russischen Militärmacht gegenübertreten kann. Da gehen sich jetzt die Franzosen, die Deutschen schon an die Wäsche, weil sich nicht einig sind, wer da mehr davon profitiert. Wir haben die Diskussion in Deutschland in der Nachfolge zum Beispiel Wehrpflicht. Sie haben jetzt gerade gesagt, Matthias Mirsch hat sich schon sehr positiv geäußert.
SPD-Linker. Sehr positiv. Ich glaube, das würde er zurückweisen, aber jedenfalls nicht ablehnend.
Nicht ablehnend zu deutschen Soldaten in einer Friedenstruppe. Ralf Stegner hat sich noch nicht geäußert.
Aber Pistorius war nicht involviert. Ne?
Ja, auch das ist ja, also wenn man, Sie haben ja vorhin gesagt, in diesem Dokument, wir können das alles machen. Sie haben gesagt, nicht wir müssen das machen, sondern wir können das alles machen. Die Europäer kennen in ihren Gesellschaften eben ihre Pappenheimer und wissen ganz genau, wie schwer das alles wird in jedem einzelnen Land. Also wenn es an uns praktisch alleine hängt, wir aber in vielen Dingen entweder nicht handlungsfähig sind oder handlungsschwach oder nicht schnell handlungsfähig werden, dann ist das ja auch ein großes Problem für die europäische Politik.
Es ist in mehrfacher Hinsicht ein ganz großes Problem. Finanziell, Sie haben es angesprochen, die Ukraine droht im zweiten Quartal 2026 pleite zu gehen. Das ist ein Riesenproblem und deswegen jetzt diese großen, intensiven Bemühungen vor allem der Bundesregierung, des Kanzlers auf europäischer Ebene, das eingefrorene russische Staatsvermögen, was mehrheitlich in Belgien lagert, nun freizukriegen, aufzutauen, um damit die nächsten zwei Jahre zumindest die Ukraine vor allem militärisch militärisch weiterhin unterstützen zu können, weil die Haushaltslage in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien nicht mehr viel hergibt und Trump schon vor einiger Zeit klargemacht hat, von mir gibt es nichts mehr und wenn, dann nur gegen Bezahlung. Das ist das eine. Das ist die eine Bemühung, die jetzt nun ja in dem Gipfel dieser Woche kulminieren wird. Aber was Sie ansprechen, sind eben auch die skeptischen Öffentlichkeiten. Wir sehen, dass der Rückhalt für die Unterstützung der Ukraine, für die finanzielle Unterstützung der Ukraine, dass der bröckelt. In einigen europäischen Ländern stärker als in anderen. Das ist vernehmbar, das lässt die Regierungen nicht kalt. Umso wichtiger, denke ich, umso wichtiger ist es, umso größer ist die Aufgabe für das politische Führungspersonal, in der Kommunikation gegenüber den eigenen Wählerinnen und Wählern klarzumachen, dass es nicht um ein fernes Land geht, dessen Zukunft uns nichts angeht, sondern dass es um tatsächlich unsere Sicherheit und die Sicherheit künftiger Generationen in Deutschland, in Europa geht.
Das heißt, der NATO-Generalsekretär hätte seine Grundsatzrede neulich gar nicht halten müssen. Ich meine, das war ja genau die Intention, die große Rede von Rutte hier in Berlin. Genau das, es richtete sich an alle Gesellschaften, es richtete sich ja vor allen Dingen an die geografisch fern sind. Also, das hat er nicht so, doch, das hat er schon gesagt. Ne? Also, das ist die unterschiedliche Perzeption dessen in den Gesellschaften, was der Krieg für uns bedeutet. Er hat ja aufgemacht. Also ich meine, wie groß kann man das noch machen? Er hat im Prinzip vor der großen Variante des Dritten Weltkriegs, wie unsere Großeltern ihn früher, also quasi Zweiter Weltkrieg reloaded sozusagen, wie unsere Großeltern ihn gekannt haben. Das ist ja das maximale Aufrütteln gewesen. Aber hat sich das irgendwie wiedergespiegelt in den letzten zwei Tagen? Würde ich nicht sagen.
Nee, also, aber man muss, ich fürchte, ja, es ist mühsam, aber man muss dranbleiben. Denn es geht letztlich, die Ukraine ist die größte, die blutigste Wunde, die wir gerade in Europa haben. Aber die russische Bedrohung beschränkt sich ja nicht darauf, nicht wahr? Also wir haben das, was wir hybriden Krieg nennen, fortwährende Cyberattacken, ja, Sabotageakte, Spionageakte, die mit denen wir, wenn wir als souveränes Europa dastehen wollen, die wir ja nicht einfach so hinnehmen können.
Herr Brammel, weil wir nicht mehr lange Zeit haben, das noch mit einer Frage verbinden. Wie lang ist denn der Weg zum Frieden noch? Wir hören ja jetzt, die Katze beißt sich ständig in den Schwanz oder nach einer berühmten amerikanischen Filmkomödie und täglich grüßt das Murmeltier, dass es immer wieder das Gleiche ist, ohne einen wirklichen Fortschritt zu sehen. Wird das noch so weitergehen und wie lange wird das noch so weitergehen?
Nordkorea und Südkorea sind immer noch im Krieg, aber sie haben einen Waffenstillstand, mehr oder weniger. Also muss jetzt nicht ganz so lange dauern. Aber
wir, beruhigendes historisches Beispiel.
Wir müssen uns auf längere Zeiten einstellen, nicht nur auf das nächste, übernächste Quartal in der Ukraine. Und ich glaube auch, die eingefrorenen Gelder werden aufgetaut, nicht lange halten. Da müssen wir viel größer denken. Und ich würde wirklich alles unterschreiben, was Sie sagen, dass die Unterstützung jetzt nicht nur in Portugal und in Spanien, sondern auch näher dran am Konfliktherd wegbricht. Und wir laufen in allen Gesellschaften in ein Butterkanonendilemma. Je mehr wir an Sozialleistungen sparen, Frankreich, Deutschland, und für militärische Ertüchtigung, unsere eigene oder für die Ukraine ausgeben, das sind alles weitere Stimmen für europakritische Parteien wie die AfD, wie Front National oder National Front, wie sie jetzt genannt wird. Also trojanische Esel, ich wiederhole es, die Amerikaner, die da auch noch unterstützt werden. Also wir kommen nur raus aus diesem Butterkanonendilemma, indem wir gemeinsame europäische Schulden machen. Und dann, das geht jetzt in Ihre Richtung, wie wir zu diesem tollen Europa kommen, von dem Sie jetzt hoffen, dass es entsteht. Nur wenn wir gemeinsam hier unsere Währung zusammentun, hätten wir auch eine Währung, die dem Dollar dagegenhalten kann. Wir haben nämlich auch einen Wirtschaftskrieg. Wir werden in Europa von Amerika auch wirtschaftlich bedroht. Geoökonomie, da haben wir überhaupt noch nicht geredet. Also dann könnten wir uns eigenes einsatzfähiges Militär leisten, eigene IT-Infrastruktur, vielleicht sogar was Ähnliches wie Starlink, dieses und jenes. Und das wären dann die Vereinigten Staaten von Europa. Und ich glaube, da auf diesem Weg sind wir, dass jetzt aus der Not heraus die Deutschen ihre Neigung gegen Schulden, klingt ja immer so nach Schulden.
Nur ganz wenig Zeit.
Eurobonds, ja, ich sage das direkt. Wirklich sehr kurz. Ja, das, was Sie beschreiben, es gibt auch die Option, wenn, wirtschaftlich wird es noch teurer, sollte die Ukraine eben diesen Krieg nicht gewinnen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dazu gibt es genug Analysen. Und es gibt auch die Geschichte, politischer Wille ist in der Regel entscheidend auch bei diesen Prozessen. Mut und politischer Wille. Und das wird auch letztendlich entscheidend auch im russischen Krieg gegen der Ukraine sein. Weil eine andere Option gibt es einfach nicht.
Die Ukraine war sehr mutig, die europäischen Staatsführer müssen das noch nachholen.
Wir werden übermorgen uns genau mit diesem Thema noch mal beschäftigen. Da geht es nämlich wirklich um die Frozen Assets, um das Geld, das losgeeist werden soll, um der Ukraine das Überleben zumindest in den nächsten 24 Monaten zu sichern. Ich bedanke mich bei Natalia Brichnonitzka, bei Marina Kombaki, bei Andrea Gavrich und bei Josef Brammel. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Jahresrückblick 2025. Viel Anfang, wenig Zauber. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky. Darin weitere Reaktionen zu den Berliner Verhandlungen um einen Weg zum Frieden in der Ukraine. Bleiben Sie bei uns.